Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
Im Krieg zwischen der Ukraine und Russland hat es in den vergangenen Tagen eine große Wendung gegeben. Das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Ukrainische Streitkräfte sind nach Russland einmarschiert und haben dort große Geländegewinne gemacht. Das war ein ziemlicher Coup, der den Ukrainern da gelungen ist. Aber zur Wahrheit gehört dazu, dass im Osten der Ukraine und an den anderen Frontabschnitten noch immer heftig gekämpft wird, insbesondere im Bereich Donetsk jetzt aktuell. Und dort ist der russische Angriffsdruck immer noch so groß, wie er das auch vor dem Einmarsch der Ukrainer nach Russland war. Ich war im Juli, Ende Juli, Anfang August in der Region unterwegs und habe da eine Geschichte gemacht mit Menschen, die ich sehr bewundernswert finde. Und zwar Freiwillige, die trotz Lebensgefahr Menschen helfen in Not. Das sind Menschen, die in umkämpfte Dörfer, in umkämpfte Städte hineinfahren, den Menschen dort Lebensmittel bringen, Medikamente bringen, aber auch Menschen evakuieren. Unter anderem war ich in Tarasivka. Tarasivka, das ist ein Dorf im Bereich Frontabschnitt Pokrovsk, auch in der Region Donetsk. Und dort haben mir freiwillige Helfer der Organisation Prolisok von ihren Einsätzen erzählt. Diese Leute holen schon seit vielen, vielen Jahren Menschen aus problematischen Gebieten heraus, aus umkämpften Gebieten heraus. Und ich habe auch das Glück gehabt, mit dem Bürgermeister von Chasiviar, das ist eine umkämpfte Stadt, mit dem in die Stadt reinfahren zu können, der hat dort Brot vorbeigebracht. In dieser Folge von dem Krisenmodus berichte ich euch von den mutigen Einsätzen der Helferinnen und Helfer und von den Schicksalen der verbliebenen Einwohner, die noch in den umkämpften Dörfern und Städten geblieben sind.
Ich habe vor 10 Jahren angefangen, aus Slawiansk zu evakuieren. Daher weiß ich nicht genau, vielleicht sind es 5.000, vielleicht auch 6.000 Menschen. Ich habe nicht gezählt, aber es sind sicher Tausende.
Im Krisenmodus, ein Podcast von Funke und NRZ.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts im Krisenmodus. Mein Name ist Jan Jessen. Ich bin Journalist und Kriegs- und Krisenreporter für die Funke Mediengruppe. Meine Berichte könnt ihr in der NRZ, in der WAZ, im Hamburger Abendblatt, der Berliner Morgenpost oder in den anderen Zeitungen unserer Mediengruppe lesen und natürlich auch auf unseren Portalen. Diese Episode unseres Podcasts wird übrigens aufgenommen in Israel, da bin ich gerade, weil kurz bevor dieser Podcast aufgenommen wird, es Gerüchte, Mutmaßungen gab, dass die Iraner und die radikal-islamische Hisbollah aus dem Libanon heraus Israel angreifen könnte. Das ist bislang noch nicht der Fall, deswegen habe ich auch ein bisschen Zeit, diesen Podcast jetzt für euch aufzunehmen. Und auf der anderen Seite müsst ihr dann bitte entschuldigen, wenn die Tonqualität vielleicht nicht so ist, wie ihr das gewohnt seid. Tarasivka ist ein kleines Dorf im Bereich Pokrovsk in der Region Donetsk im Osten der Ukraine. Das ist ein kleines, wirklich ein kleines Dorf. 300, 400 Einwohner hatten die früher. Und dieses Dorf liegt massiv unter Feuer schon seit geraumer Zeit. In der Region wird heftig gekämpft. Die Russen drücken insbesondere auf die Stadt Pokrovsk selber. Da versuchen sie hinzukommen, weil Pokrovsk wiederum ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt ist. Und falls sie den bekommen sollten, hätten die Ukrainer massive Probleme mit ihrem Nachschub. Also gibt es da massiven Druck und der hat eben auch in den vergangenen Tagen und Wochen nicht nachgelassen und war eben auch schon enorm hoch, als wir da vor Ort waren. Und Tarasivka, ich habe es gesagt, hat schon zig Einschläge bekommen. Das haben wir gesehen, als wir in das Dörfchen reingefahren sind. Und da haben wir also mehrere zerstörte Häuser gesehen. Und ja, die Menschen müssen eigentlich da raus. Also in den ganzen Frontabschnitten, in den Dörfern und Städten, in den Frontabschnitten, die umkämpft sind, sagen die ukrainischen Behörden eigentlich immer, bitte geht da raus, verlasst diese Dörfer, verlasst diese Städte. Es ist einfach lebensgefährlich für uns. Und in Tarasivka haben das tatsächlich auch die meisten gemacht. Allerdings gibt es noch ein paar wenige, und die dort vor Ort geblieben sind, die da ausgeharrt haben. Warum, das werden wir vielleicht gleich noch. Und es gibt auf der anderen Seite eine Organisation von Prolisok. Das sind Menschen, die schon seit 2014 Leute rausholen aus umkämpften Gebieten. Also der Krieg in der Ukraine hat ja im Grunde genommen 2014 begonnen, das wisst ihr, mit der Annexion der Krim auf der einen Seite und mit der Besetzung ukrainischer Gebiete im Osten der Ukraine durch zum einen Separatisten, aber auch durch russische Soldaten. Jewgeni Tatschew leitet die humanitäre Mission vom Prolisok in der Region Donetsk.
Wir sind unterwegs, um eine alte Frau aus einem der Dörfer an der Front zu evakuieren. Tarasivka, was sich an der Spitze des russischen Angriffs befindet.
Die Leute vom Prolisok, die riskieren täglich ihr Leben, um die Menschen nicht nur in Tarasivka zu evakuieren und zu unterstützen, sondern eben auch in anderen Gebieten in der Ukraine. Als ich Jewgeni getroffen habe, hat er es angekommen in Konstantinivka. Das ist eine Stadt, die auch so ein Verkehrsknotenpunkt ist. Da sind wir immer, wenn wir nach Chasiv-Yar fahren oder in andere Gebiete, wo gekämpft wird, gibt es sehr, sehr viele Soldaten, wird auch mal wieder bombardiert, aber ist vergleichsweise noch relativ sicher. Und da haben wir Jewgeni eben getroffen an der Tankstelle und Jewgenis Auto sah schon aus, wie so ein Auto aussieht, was eben ständig in Kriegsgebiete reinfährt. War so ein Pickup, der aber schon sehr viele Schäden von Schrapnellen hatte und eben sehr beschädigt war. Und ja, seit 2014 haben diese Leute, Jewgeni und seine Kolleginnen und Kollegen, schon bis zu 6000 Menschen aus den Frontgebieten geholt. Und er erzählt uns ein bisschen mehr über ihre Mission.
Es läuft unterschiedlich. Was Prolisok macht, ist den lokalen Behörden bekannt und sie können sich bei uns melden, wie im heutigen Fall. Es gibt auch eine Hotline, bei der sich Menschen selbst wegen Evakuierungen melden können. Prolisok ist Prolisok. Es gibt viele Organisationen, die keine eigenen Evakuierungen durchführen, aber solche Hotlines haben und einfach an uns weitervermitteln.
Ja, dann haben wir also beschlossen, in das Dorf zu fahren, Tarasivka. Und natürlich ist einem immer so ein bisschen mulmig, wenn man in solche Gebiete fährt. Man weiß nicht, was wirklich passiert, was einen da erwartet. Und Jewgeni hat uns schon ziemlich klar gemacht, dass es heiß werden könnte. Also um das ein bisschen so verorten, Tarasivka ist knapp 4 Kilometer von der eigentlichen Front entfernt. Im übernächsten Dorf sind schon russische Soldaten und kämpfen da. Und entsprechend war klar, das ist jetzt keine Vergnügungsreise, sondern kann natürlich auch sehr gefährlich werden.
Wusstet ihr, dass man früher nur mit Fröschen rausfinden konnte, ob man schwanger ist oder nicht?
Das wäre wahrscheinlich heute noch so, wenn die Designerin Margaret Crane nicht den ersten Schwangerschaftstest für zu Hause in eine Büroklammerbox gebaut hätte.
Welche Geschichten hinter Wissenschaft stecken, erfahrt ihr in unserem Podcast Behind Science. Zum Beispiel, wie kam der Erfinder der Atombombe mit seinen Gewissensbissen klar und wie war Albert Einstein eigentlich privat so drauf?
Behind Science gibt es immer samstags am Science Samstag.
Fern fährt man natürlich schon immer mit einem etwas mulmigen Gefühl dahin. Und als wir dort hingefahren sind, dann wurden die Straßen auch immer leerer. Man sah immer häufiger die Folgen von Kriegshandlungen, also ausgebrannte Autos oder Krater von irgendwelchen Bombeneinschlägen. Und als wir dann Richtung Tarasivka kommen, haben wir neue Befestigungsanlagen gesehen der ukrainischen Armee, also Schützengräben und Bunker, die da gebaut worden sind. Also Bunker, muss man sich vorstellen, sind so Holzbunker meistens. Die halten einiges an Einschlägen aus, also nicht direkte Treffer, aber zumindest mal, wenn daneben irgendwie Bomben hochgehen, dass zumindest die Menschen da drin dann eben nicht von Schrapnellen zerfetzt werden. Das klappt da ganz gut. Dann viel Stacheldraht und diese sogenannten Drachenzähne, das sind so kleine Pyramiden, die aufgestellt werden und mit denen man also versucht, feindliche Fahrzeuge aufzuhalten. Und das, wie gesagt, man sah, dass die Ukrainer sich da gerade darauf vorbereiten. Der Stacheldraht blinkte also in der Sonne, war noch niegelnagelneu. Und man hörte dann auch, als wir uns dem Dorf genähert haben, hat man eben immer mehr von diesen Einschlägen gehört und vor allem auch ausgehenden Schüssen, also Outgoings nennen sie das, wenn die eigene Artillerie dann nach draußen schießt. Und das hörte man dann schon sehr, sehr deutlich. Ja, und dann kommen wir also in dem Dorf an und ich habe es vorhin ja schon gesagt, also es war schon deutlich zu sehen, dass dieses Dorf zum einen ein Geisterdorf ist, also kaum noch Menschen, und zum anderen auch schon sehr, sehr viele Treffer abbekommen habe. Also die meisten Häuser waren da entweder beschädigt oder total zerstört. Und dann haben wir eben eine ältere Dame getroffen, die auf ihrem Bauernhof noch war. Das war eben jene Frau, die Jewgeni an dem Tag rausholen sollte.
Und das war schon sehr bewegend, die Begegnung und zu erleben, wie diese Frau dann eben ja, ihr Haus verlassen musste, vor allem aber auch ihre Hunde verlassen musste. Und sie hat uns dann auch erzählt, was ihrer Familie geschehen ist. Also ihr Mann ist vor einiger Zeit gestorben in diesem Dorf, ihr Sohn erst vor kurzem, nicht an Kriegshandlungen, sondern ist aber tot im Bett plötzlich gewesen, wahrscheinlich eine Thrombose oder so. Und das war natürlich alles für sie schockierend und fürchterlich. Und dass sie jetzt noch das Dorf verlassen muss, war ganz furchtbar.
Warum? Sie haben alles zerstört. Meine Familie habe ich verloren. Hier sind mein Mann und mein Sohn begraben. Alle meine Verwandten sind in Donetsk, aber ich weiß nicht, wie ich dorthin kommen soll. Meine Tochter, meine Enkelkinder und meine Nichte sind in Donetsk und ich selbst bin auch von dort. Wie ich dorthin kommen soll, weiß ich nicht, damit sie mich abholen können.
Spannend ist ja, dass sie sagt, ihre Familie ist in Donetsk. Donetsk ist ja schon seit 2014 besetzt, aber es sind eben viele Menschen eben auch aus den Gebieten im Osten nach Donetsk geflohen, entweder weil sie überhaupt keine andere Möglichkeit hatten, in den Westen der Ukraine zu fliegen, weil die Front sie abgeschnitten hat von Fluchtwegen, oder weil sie möglicherweise auch gewisse Sympathien für die Russen haben. Auch das kommt im Osten der Ukraine wesentlich häufiger vor als im Westen, auch wenn die allermeisten nicht unter russischer Herrschaft leben wollen, aber auch diese Leute gibt es. Naja, jedenfalls sind die Verwandten eben von dieser älteren Dame in Donetsk und sie war ganz verzweifelt, weil sie nicht wusste, ob sie da hinkommen kann. Und ja, das war natürlich eine sehr bewegende Situation. Wen wir da auch getroffen haben, das war Alexander Makayet, das ist der Ortsvorsteher von Tarasivka gewesen. Der ist mit einer Referentin gekommen, um zu schauen, ob diese Evakuierung vernünftig läuft. Und der erzählte uns von den täglichen Herausforderungen und dem Überlebenskampf der verbliebenen Bewohner.
Die Situation ist die, die Front bei uns ist schon sehr nah, nur so 4 bis 5 Kilometer entfernt, was wirklich sehr nah ist. Fast alle Menschen sind schon evakuiert worden, zuerst die mit Kindern, dann als die Lage schlimmer wurde, fingen die Menschen an selbst zu fliehen, weil das Leben hier, wie sie sehen, einfach unmöglich geworden ist. Im Moment ist da eine Frau, sie hatte einen Sohn. Ich habe ihnen auch vorgeschlagen, sich evakuieren zu lassen, aber sie hatte einen Hof mit Kühen und sie sagte, dass sie noch bleiben will. Ihr Sohn ist gestorben. Ich denke, das war vor etwa 2 Wochen. Er war 51. Ich vermute, er hatte eine Thrombose, weil er schlafen ging und nicht mehr aufgewacht ist. So war es.
Die Frau, von der er da spricht, das ist natürlich diese Frau, die jetzt evakuiert werden sollte. Übrigens von den zwischen 300 und 400, also Einwohnerinnen und Einwohnern, waren noch 8 da zu dem Zeitpunkt, als wir in dem Dorf waren. Und ja, also dieser Ortsvorsteher, der, wie ich fand, auch relativ mutig war, auch ohne Schutzausrüstung, ohne Helm und sonst was in dieses Dorf gekommen ist, um zu schauen, ob das alles richtig läuft, der sagte mir auch, dass er natürlich alles versucht, die verbliebenen Einwohner noch davon zu überzeugen, zu gehen. Aber viele Leute lassen sich davon nicht überzeugen. Und das habe ich auch in anderen Kriegs- und Krisengebieten erlebt. Gerade ältere Menschen, die wollen daran nicht gehen. Die wollen da bleiben, wo sie sind, bis zum allerletzten Moment. Manchmal, weil sie einfach Angst haben, nicht wissen, wo sie hingehen sollen, was mit ihrer Zukunft sein wird, wenn sie ihr Dorf oder ihre Stadt verlassen haben. Andere sagen, das ist eben meine Heimat, die möchte ich nicht verlassen. Und wohl auch, weil sie wissen, dass sie gerade in diesen Kriegsgebieten ihre Heimat dann zum letzten Mal gesehen haben. Sie werden also nie wieder zurückkommen. Und das ist natürlich dann für viele auch eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, zu gehen. Einer der Menschen, die da in der Region in den Dörfern geblieben sind, war ein relativ junger Mensch, ein Bauer, der kam aus Troschivka, das ist ein Dorf direkt neben Tarasivka. Und Alexander hat uns erzählt, warum er da bleibt.
Ich kümmere mich um die Häuser in Troschivka. Es ist schwer, aber ich möchte bleiben, weil mein Herz hier ist. Wohin soll ich gehen? Was soll passieren? Es gibt noch Hoffnung, ein wenig. Ich bin hier geboren.
Prolisok ist natürlich nur eine von vielen, vielen Hilfsorganisationen, die in der Region tätig sind. Es gibt auch ausländische Hilfsorganisationen, die Menschen evakuieren aus den umkämpften Gebieten, aber das sind vor allem Einheimische, die das machen und die auch dann bis zum allerletzten bleiben. Es gibt auch private Initiativen von Menschen, die da helfen. Also ich habe so häufig in den Städten wie Kramatorsk, Slowjansk, in Bachmut, in anderen Städten habe ich also Leute getroffen, die bis zum allerletzten noch Menschen geholfen haben, die Menschen rausgebracht haben, evakuiert haben, die auf der anderen Seite aber auch Lebensmittel zu denen gebracht haben, die bleiben wollten, Lebensmittel, Medikamente und solche Sachen. Und einer dieser Menschen, die da ganz aktiv sind, ist Sergej ist der Bürgermeister von Chasiv Yar, eine Kleinstadt, anders als Zarivka, dieses Dorf, von dem wir gerade gesprochen haben. Chasiv Yar hat...
Wusstet ihr, dass man früher nur mit Fröschen rausfinden konnte, ob man schwanger ist oder nicht? Das wäre wahrscheinlich heute noch so, wenn die Designerin Margaret Crane nicht den ersten Schwangerschaftstest für zu Hause in eine Büroklammerbox gebaut hätte. Welche Geschichten hinter Wissenschaft stecken, erfahrt ihr in unserem Podcast Behind Science. Zum Beispiel, wie kam der Erfinder der Atombombe mit seinen Gewissensbissen klar und wie war Albert Einstein eigentlich privat so drauf? Behind Science gibt's immer samstags am Science Samstag.
Mal 30.000 Einwohner. Ich habe in einer der letzten Folgen über die Kampfhandlung da berichtet. Das können wir euch gerne in die Shownotes packen. Und Chasiv Yar ist einfach eine Ruinenlandschaft. Das ist völlig, völlig zerstört einfach. Gleichwohl sind da immer noch so um die 100, 200 Bewohnerinnen und Bewohner geblieben. Ganz genau weiß man das nicht. Und der Bürgermeister von Chasiv Yar, der Militär, muss man sagen, Militär, zivile Verwalter, also ist jetzt kein gewählter Bürgermeister, sondern ein Eingesetzter, der fährt da regelmäßig hin, um Lebensmittel dorthin zu bringen und leistet also humanitäre Arbeit, um seine Leute zu unterstützen. Ich bin mit ihm und seinem Freund Ruslan dahin gefahren und das war eine sehr holprige Reise, sehr schwierig, weil in der Luft da sehr viele Drohnenaktivitäten sind. Auch das war eine ziemlich gefährliche Tour. Wir hatten den ganzen Wagen voller Brot und ja, Sergej hat mir dann auch erzählt, auf der einen Seite, wie wichtig ihm das ist, seinen Leuten zu helfen, aber warum er die Russen mittlerweile hasst.
Es ist ein Gefühl, das mir bislang völlig fremd war. Das kannte ich überhaupt nicht, trotz schwieriger Lebenssituation. Jetzt ist es Hass. Ich sage es so offen, wie ich es denke. Ich hasse die Menschen, die in mein Haus gekommen sind, mein Zuhause zerstört haben, das Zuhause meiner Freunde und meiner Verwandten zerstört haben und mich praktisch all dessen beraubt haben, was ich in meinen 42 Jahren erworben habe.
Які позбавили мене фактично всього, що я надбав протягом там своїх 42 років.
Ja, wie gesagt, also Sergej verteilt mit Ruslan Brot. Die fahren also regelmäßig rein, um Lebensmittel zu verteilen. Das ist nicht nur, sind nicht nur Lebensmittel, sondern bringen auch andere Sachen da rein. Aber er hat mir auch erzählt, dass das auch einen anderen Grund hat.
А у нас сьогодні забезпечити мешканців декілька мікрорайонів.
Und heute wollen wir den Bewohnern mehrerer Stadtviertel Brot geben. Ein bisschen Kommunikation, Informationsaustausch, das ist ein kleiner Teil meiner Arbeit mit ihnen.
Ihm ist es also total wichtig, mit den Leuten im Austausch zu sein, mit den Leuten zu reden. Und wir sind diesmal sind wir auch nicht ganz nach Chasiv Yar reingefahren, weil an dem Tag eben sehr viel Aktivität war, die Kampfhandlungen relativ intensiv waren, da sind sehr viele Gleitbomben in die Stadt reingeflogen, also die Russen arbeiten jetzt seit einigen Monaten sehr, sehr intensiv mit Gleitbomben, das sind so sehr schwere Bomben, die bis zu 3000 Kilo wiegen können und die ganze Häuserblocks einfach pulverisieren, das macht das Ganze dann natürlich, also was die Risikoabwägung angeht, so ein bisschen schwierig, deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen also nicht direkt in die Stadt reinfahren. Haben uns dann mit einem Menschen getroffen, auch das war wirklich so ein Erlebnis, was du auch nur im Krieg haben kannst. Also wir kommen da an, Sergej und Ruslan haben dann einige Kilometer vor der Stadt Drohnenjammer angemacht. Drohnenjammer, das sind Geräte, die sie auf ihren Fahrzeugen haben, die so Impulse aussenden, womit die feindlichen Drohnen eben gestoppt werden können. Und wir hatten dann natürlich auch gleichzeitig unsere Ausrüstung an, also Helm und Schutzweste. Und als wir da ankommen, an dem Punkt, wo wir uns da mit einem dieser Bewohner von Chasiv Yar verabredet hatten, kommt dieser Mensch an in einem roten, völlig verrosteten, kaputten Lader und steigt aus und sah wirklich klischeemäßig aus. Irgendwie so Sandalen, wenig Zähne im Mund, die aber vergoldet, hatte so Panzerketten um den Hals und sehr, sehr rustikaler Typ. Und er hatte ein T-Shirt an, The Future is Female. Und da musste ich ihn erstmal umarmen, weil ich das irgendwie so cool fand. Und ja, auch das ein toller Mensch, hat sich leider nicht fotografieren lassen, wollte nicht mit uns reden. aber auch so jemand, der einfach sein Leben riskiert, um seine Leute mit Nahrung zu versorgen. Das fand ich schon sehr, sehr toll. Was einem das natürlich auch zeigt, dass da noch so viele sind, die ehrenamtlich helfen, die freiwillig helfen, die sich selber in Lebensgefahr bringen, ist, wie widerstandsfähig die Ukrainerinnen und Ukrainer sind. Das haben wir ja schon oft in unserem Podcast besprochen. Ich bin immer wieder erstaunt, zu was die in der Lage sind und zu was sie auch machen wollen, um sich gegenseitig zu unterstützen, um sich gegenseitig zu helfen. Und das ist wirklich toll. Und Jewgeni von der Organisation Prolisok, das ist ja der Mann, der die Evakuierung aus dem kleinen Dorf gemacht hat, der hat mir auch sehr deutlich gesagt, warum sie trotz aller Widrigkeiten weitermachen.
Eine weitere Besonderheit unserer Region ist, dass viele Menschen Verwandte in Russland haben. Sie sitzen hier und warten auf die russische Offensive, in der Hoffnung, dass das Dorf schnell eingenommen wird, damit sie zu ihren Verwandten ziehen können. Sie können es sich nicht leisten, mehrere Tage und viel Geld für die Reise durch die baltischen Staaten oder andere Länder auszugeben. Deshalb warten sie nicht direkt auf Russland, sondern eher auf die Gelegenheit, ihre Verwandten
wiederzusehen. Grundsätzlich, wenn ich im Krieg unterwegs bin, das gilt also nicht nur für die Ukraine, das war in Israel so, das habe ich im Irak erlebt, das habe ich in Syrien erlebt, in Afghanistan und so. Das ist schon erstaunlich. Also klar, Krieg ist was ganz, ganz Furchtbares und Krieg sollte, es wäre einfach wunderschön, wenn es eine Welt gäbe ohne Kriege. Und Krieg bringt auch das absolut böse Menschen hervor. Das merkt man natürlich auch an den ganzen Kriegsverbrechen, die begangen werden. Aber auf der anderen Seite bringt es eben auch das absolut gute Menschen hervor. So diese Selbstlosigkeit, Barmherzigkeit, Mitleid und so weiter. Und das finde ich toll. Und das ist auch irgendwo eine Sache, weil ich immer wieder mal gefragt werde, was macht das denn eigentlich mit dir? Warum machst du das und so, in diese Kriege zu gehen? Und das ist eben auch sowas, also dass man da wirklich tolle Begegnungen mit Menschen hat. Da bringt man dann auch so ein bisschen Mut mit nach Hause. Die Probleme hier zu Hause werden natürlich ein bisschen kleiner, aber wie gesagt, der Mut dafür ein bisschen größer, auch selber mal zu Hause anzupacken und was zu machen. Und insofern ist das immer toll, wenn man solchen Menschen begegnet. Ja, das war die heutige Folge unseres Podcasts im Krisenmodus. Produziert worden ist sie von Alexander Baumeister, er ist Journalist und Redakteur bei einem Radiosender der Funke Mediengruppe. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich natürlich freuen über positive Resonanz. Ihr könnt mir gerne auch mal auf Facebook schreiben, auch wenn ihr mal Ideen habt, was ihr gerne aus der Ukraine oder von anderen Kriegsschauplätzen, Krisenländern hören würdet. Und ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlen könntet, wenn ihr uns an eure Freundinnen und Freunde, Verwandte oder sonstige netten Menschen weiterempfehlen könntet. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch alles Liebe und Gute. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.
Im Krisenmodus, ein Podcast von Funke und NRZ.
Ein Podcast von Funke.